ganz kurz den Alarm deaktivieren. So. Jetzt ist der unscharf und wir können mal reingucken.
Ach krass.
Ja, herzlich willkommen in der kleinen Einraumfinca. 22.000 Quadratmeter Betondach, aber halt eben auch eine recht bewegte Geschichte.
Ja, krass, das ist echt, wenn man reinkommt, ist ja riesig.
Mein Kollege Max und Jeremias Urban sind jetzt also drin in der Halle, vor deren Toren wir die letzte Folge beendet hatten. Über 150 mal 150 Meter erstreckt sich die. Man könnte hier ohne Probleme zwei Fußballfelder unterbringen, wären da nicht die unzähligen Betonpfeiler. Dank der modernen Dachkonstruktion mit den zahlreichen Oberlichtern ist es fast taghell in der Halle. Bis auf das Möbellager eines Filmfundus ist die heute komplett leer.
Es hat einen sehr hypnotisierenden Charme, auch viele Leute, die das Objekt das erste Mal betreten. Die meisten Leute, mit denen ich hier rumgehe und die führe, die finden den Ausgang nicht mehr.
Okay, ihr ahnt es sicher schon. Will man das Weimar der NS-Zeit verstehen, kommt man auch an dieser Halle nicht vorbei. Für die NS-Geschichte Weimars ist sie ein wichtiger Ort. Deswegen hier einmal ganz kurz die Geschichte dieser Einraumfinca, wie Jeremias die ehemalige Werkzeugmaschinenfabrik nennt. In den 30er Jahren will der Thüringer Gauleiter Fritz Saukel Weimar nicht nur rassepolitisch und kulturell ganz nach vorne bringen, er will seine Gauhauptstadt auch zu einem Industriestandort ausbauen. Dabei kommt Saukel zugute, dass er bereits einige Jahre zuvor die Waffen- und Motorenwerke der jüdischen Gebrüder Simson illegal beschlagnahmt und in eine arische Stiftung überführt hat. In den folgenden Jahren baut er diese Stiftung unter dem Namen Wilhelm Gustloff Werke zum größten Rüstungsbetrieb Thüringens aus. Dazu die Kunsthistorikerin Christiane Wolf.
38, es gibt wohl eine Überlieferung, 38 ist er bei Hermann Göring in Berlin, der ist ja Beauftragter für den Vierjahresplan. Und dort verlautbart wohl Göring im Beisein von Saukel oder auch mehreren Gauleitern, dass es an Werkzeugmaschinenfabriken fehlt im Deutschen Reich. Und Saukel sagt dann sofort, dass er in Weimar eine solche Maschinenfabrik umsetzen wird und quasi für Göring bauen wird. Das ist auch wieder das System Saukel. Er nimmt sofort den Ball auf, versucht Gelder von der Reichsebene nach Weimar zu ziehen, aber auch gleichzeitig den Parteigrößen der zentralen Bereiche wieder sozusagen auch zu dienen.
In Weimar gibt es damals bereits das Fritz-Saukel-Werk, einen bis dahin recht kleinen Industriestandort oberhalb des Weimarer Bahnhofs. Hier will Saukel die neue Fabrik bauen lassen. Im August 1939, kurz vor Kriegsbeginn, geht es los. Mit dem Bau profiliert sich Saukel als einer, der die Sache der Nazis in jeder Form voranbringt und, das wird später noch wichtig, als Mann mit Wirtschaftsexpertise.
Achtung, es wird einmal ganz kurz unangenehm für die Ohren. Ich habe es versucht, angenehm zu gestalten.
Nee, alles gut, da ist ein Limiter drauf.
Während der NS-Zeit werden in der Werkzeugmaschinenfabrik, wie der Name schon sagt, vorrangig Werkzeugmaschinen für die Kriegswaffenproduktion hergestellt. Später in kleinerem Maßstab auch Kriegswaffen selbst. Dabei kommen Tausende von Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen und KZ-Häftlingen zum Einsatz. Aber auch die Weimarer Bevölkerung ist hier beschäftigt. Als Arbeiter, als Wachleute in der Verwaltung.
Also wir müssen uns hier richtig durchkriechen, durch den Dachboden.
Nach dem Krieg lässt die DDR in der Halle Baumaschinen herstellen. Zuletzt Kartoffelerntemaschinen. Daher auch der heute geläufige Name KET-Halle, KET, für Kartoffelerntetechnik. Nach der Wende wird der Betrieb eingestellt. Einige Jahre steht die Halle leer, bevor sie von einem Investor gekauft wird. Ihr heutiger wirtschaftlicher Primärzweck, wie Jeremias das nennt, findet sich auf dem Dach.
Ja, jetzt sind wir auf dem Dach und jetzt sieht man wunderbar diese Schettdachkonstruktion und vor allem für mich noch viel, viel faszinierender diese abertausenden Photovoltaikpaneele, die ja hier fast wie blaue Wellen auf diesem Dach sind und ein Großteil der erneuerbaren Energien oder des Weimarer Ökostroms generieren.
Jeremias und Max gehen an die Kante des Fabrikdachs und schauen nach Süden. Heute gibt es hier einen Kindergarten, eine Kletterhalle, die Wache der Weimarer Feuerwehr, dahinter ein kleines Gewerbegebiet. Früher hätte man von hier die unterschiedlichen Barackenlager der Saukelwerke gesehen.
Hier unten standen die Baracken. Sieht einfach nur für mich super surreal aus. Und lässt einen demütig und extrem dankbar irgendwie zurück. Und ja, fuck ey, nie wieder so eine Scheiße.
Mein Name ist Raphael Jouvet und ihr hört Weimar, NS Musterstadt. Podcast des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Das hier ist der dritte und letzte Teil. Als Zwangsarbeiter im Saukelwerk. Okay, wir haben nun im Lauf des Podcasts schon einen ganz guten Eindruck von der NS-Musterstadt Weimar bekommen. Von dieser Dystopie, wie Jeremias das in unserem Gespräch genannt hat. Wir kennen Saukels Villa, seine Umbaupläne und seinen Expansionswillen. Wir wissen vom menschenverachtenden System der Erb- und Rassepflege, von dem dieses Nazi-Weimar sozusagen durchtränkt war. Ein wichtiger Aspekt fehlt jetzt allerdings noch. Einer, der mit diesem Ort, an dem mein Kollege Max da gerade ist, eng verbunden ist. Das System der Zwangsarbeit. Zwangsarbeit war während des Zweiten Weltkriegs allgegenwärtig. Die schieren Dimensionen sind schwer vorstellbar. Über 20 Millionen Menschen wurden zur Arbeit im Deutschen Reich und im besetzten Europa gezwungen. Auch in Weimar kamen Tausende von Zwangsarbeitern zum Einsatz. Viele von ihnen arbeiteten hier in der Werkzeugmaschinenfabrik. Aber auch in so ziemlich allen anderen Bereichen des Lebens gab es Zwangsarbeit. In kleinen Betrieben, sogar in Privathaushalten. Kurz gesagt, Zwangsarbeit war genau wie das System der Erb- und Rassehygiene ein Alltagsphänomen. Jeder Deutsche hatte auf irgendeine Weise Kontakt mit Fremdarbeitern, wie man sie verharmlosend nannte. In der Aufarbeitung der NS-Zeit spielte die Zwangsarbeit trotz ihrer Dimension allerdings lange nur eine untergeordnete Rolle.
In Weimar liegt das ein bisschen daran, dass eben der Einsatz der zivilen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen lange Jahre eben wirklich im Schatten von Buchenwald gestanden hat. Das ist auch verständlich, weil das Lager wirklich sehr dominant war. Und so fand die Zwangsarbeit einfach nicht größere Aufmerksamkeit.
Das ist der Historiker Marc Bartuschka. Im Auftrag der Stadt hat er vor einigen Jahren die lokale Geschichte der Zwangsarbeit in Weimar erforscht. Im Folgenden wird er immer wieder als Experte auftauchen.
Das ist auch zum Teil eine Quellenfrage. Bei Zwangsarbeit ist es selten so, dass dann wirklich ein guter, geschlossener Quellenbestand vorliegt, in dem man nur reingreifen muss und dann kann man ein relativ gutes Bild darstellen. Da sind die Unterlagen für Buchenwald natürlich deutlich besser erhalten geblieben. Auch wenn die nicht vollständig sind, ist es doch besser, dort möglich eben ein schlüssiges Narrativ zu erzählen, als es hier bei der Zwangsarbeit ist, die wirklich mit ihren unzähligen unterschiedlichen Einsatzorten, ihren unterschiedlichen Spielarten und Facetten stattgefunden hat.
In der Recherche zu diesem Podcast ist uns vom Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus ein Buch zugespielt worden. Es erzählt das bewegende Schicksal eines belgischen Zwangsarbeiters, Marcel van Kantfort. Geschrieben hat das Buch sein Sohn Luc. Es ist eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des eigenen Vaters. Ziemlich prominent kommt darin diese Weimarer Fabrikhalle vor. Das Buch ist während der Vorbereitungen für das Museum aufgetaucht. Es landet in den Händen von Aljoscha Weddig, der dort damals seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert. Für die Ausstellung soll er Schicksale von Menschen recherchieren, die in Weimar als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Aljoscha hat noch ein paar Fragen, deshalb schreibt er Luc, dem Autor, eine E-Mail.
Und da kam dann recht schnell, ich glaube nach 10 Minuten, also so fast so, als hätte er darauf gewartet, schon eine Antwort und eine sehr emotionale Antwort. Ich kann auch kurz gucken, was er geschrieben hat.
Luc van Kantfort schreibt Aljoscha auf Deutsch zurück.
Also ich würde es zumindest in Teilen vorlesen, also es hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, auch was er geschrieben hat. Na genau, dieser Teil hat mich sehr beeindruckt. Wie eine Ehre von Ihnen, diesen Mail zu empfangen, es gab mir Gänsehaut. Ehre an alle ehemaligen Zwangsarbeitern. Es freut mich sehr, dass mein Buch nicht umsonst war. also ich kannte ein Bild und man hat eben diese paar E-Mails gewechselt miteinander. Und ich hatte aber ja tatsächlich mehr Informationen über seinen Vater als über ihn eigentlich. Ich will nicht sagen, dass ich seinen Vater kannte, aber ich wusste einfach mehr. Und das war ja sozusagen die Verbindung zwischen uns. Eigentlich sein Vater.
Luc von Kantfort erzählt Aljoscha, dass er Weimar schon unzählige Male besucht hat. Immer auf der Suche nach den Spuren seines Vaters. Sogar vor der verlassenen Ketthalle stand er schon einige Male, ohne hineinzukommen. Und weil Aljoscha ein netter Kerl ist, bietet er Luc an, mit ihm gemeinsam die Halle zu besuchen. Luc nimmt das Angebot natürlich sofort an. Aljoscha kontaktiert Jeremias und macht einen Termin aus.
Es war Anfang September. Es war ein super schöner Tag. Es war ziemlich gutes Wetter. Also ich hatte meinen Freiwilligendienst gerade beendet. Und ich bin dann nochmal extra aus der Nähe von Hannover wiedergekommen, weil wir diesen Termin eben hatten. Er hat mich am Bahnhof abgeholt und dann sind wir mit seinem Auto dahin gefahren. Und er ist erstmal durch Weimar gefahren, als wäre er ein Weimarer. Also er kannte sich super gut aus. Und genau, als wir eben zu dieser Ketthalle gefahren sind und dann da ausgestiegen sind, da war er auch wieder super angefasst, hatte auch Tränen in den Augen. Also es war so ein, ja, so, ich will nicht sagen so ein Moment von, naja, ich habe es vielleicht geschafft, aber so, jetzt sehe ich was, was ich immer schon mal sehen wollte, aber noch nie sehen konnte.
Schnee, Schnee, Regen, Stau, Blitzer.
Der da gerade den Pegel unseres Mikrofons testet, das ist Luc. Nach dem Gespräch mit Aljoscha waren wir uns sofort einig, dass wir seine Geschichte im Podcast erzählen müssen. Wir wollen wissen, wer dieser Mann ist, der schon so oft in Weimar war, um nach der Vergangenheit seines Vaters zu suchen. Wir haben Luc also angerufen und gefragt, ob er noch einmal nach Weimar kommen will. Und Luc hat sofort Ja gesagt. Jetzt, ein paar Wochen später, stehen wir alle gemeinsam vor der Ketthalle. Diesmal ist kein superschöner Spätsommertag. Es ist mitten im Winter und saukalt. Luc ist mit seinem alten Mercedes aus Belgien hergefahren. Seine Tochter begleitet ihn dabei, wie so oft. Aljoscha ist da und natürlich ist auch Jeremias wieder hier. Er muss uns die Halle aufschließen.
Hast du eigentlich in Belgien auch Schnee?
Noch nicht.
Mein Kollege Max ist auch dabei. Hallo. Er hat das alles in die Wege geleitet. Zuletzt kommt noch Daniel Logemann vom Museum dazu. Er ist einer unserer Auftraggeber.
Mit Weimar bin ich aufgewachsen. Zu Hause war es immer Weimar dies, Weimar das. Man soll mal den Krieg erleben müssen und so weiter und so weiter und so weiter. Vielleicht schon in meine Mutters Bauch hörte ich schon von Weimar. Und es hat mir ganz im Griff genommen.
Ja. Luc steht mit offener Jacke und ohne Mütze neben seinem Auto. Auf der Heckklappe, gleich unter dem belgischen Nummernschild, klebt ein Sticker mit dem Stadtwappen Weimars. Es schneit. Luc raucht.
Mein Vater wusste oder erzählte kleine Sachen, bis es ihm zu nah ans Herz kam. Und dann wusste er es nicht mehr.
2 Monate arbeitet Lücks Vater Marcel als Zwangsarbeiter in Weimar, bevor er an neue Einsatzorte verschickt wird. Gerade einmal 19 Jahre ist er da alt. Über die Details hat er mit seinem Sohn nie sprechen können. 1997 ist Marcel gestorben. Seitdem versucht Luc die Vergangenheit zu rekonstruieren.
Es war eine große Leere, die ich klären wollte. Das war mein Einsatz. Ich will eine Rekonstruktion machen, aber sie muss 99% korrekt sein.
Unzählige Male war Luc in Weimar. 18.000 Kilometer ist er mit dem Auto gefahren. Viele tausend Euro hat er ausgegeben.
Wenn er noch im Leben sein sollte, bin ich fast sicher, dass ich ihn überzeugen kann, um mal mitzukommen.
Ja, er war nie wieder hier?
Nee. Nie wieder.
Luc macht seine Zigarette aus.
Danke.
Er will uns zeigen, wo sein Vater in der Halle gearbeitet hat.
Nee, ich kann nicht.
Aber fangen wir von vorne an. Das Schicksal von Lücks Vater beginnt, wie so vieles im Weimar der NS-Zeit, bei Fritz Saukel. Der wird 1942 von Hitler zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz bestimmt. Auch weil er sich mit dem Aufbau der Gustloff-Stiftung als wirtschaftlich begabt hervorgetan hat. Als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, kurz GBA, soll Saukel die reichsweite Organisation der Zwangsarbeit übernehmen. Sein Einflussbereich reicht nun bis in die letzten Winkel des europäischen Kontinents. Er hat Zugriff auf Polizei und Wehrmacht.
Also im weiteren Verlauf des Krieges war eben die Zwangsarbeit für die Stabilisierung des NS-Regimes von sehr großer Bedeutung. Also zum einen eben, weil es dafür genutzt wurde, um die Produktion aufrechtzuerhalten und weil es eben auch viele deutsche Arbeiter für den Einsatz als Soldaten freimachte. Außerdem, und das ist auch relativ wichtig, war dieses absolut anormale System der Ausbeutung zentral für die deutsche Bevölkerung, eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Also, dass die Infrastruktur weiterhin unterhalten werden konnte, dass Dienstleistungen und Produktion einfach weiterhin lief und die Leute ein relativ normales Leben unter Kriegsbedingungen führen konnten. Das war in erster Linie dadurch, dass die Zwangsarbeiter eben ausgebeutet wurden, sowohl in Deutschland als auch in den besetzten Gebieten.
Für Saukel bedeutet die Berufung zum Generalbevollmächtigten den Aufstieg in die Staatselite. Er ist nun ganz nah dran an seinem großen Vorbild Adolf Hitler. Seine neue Aufgabe erfüllt er dementsprechend mit großem Eifer und vor allem in den östlichen Gebieten Europas ohne Rücksicht auf die Betroffenen.
In Polen oder in der Sowjetunion waren das wirklich richtige Menschenjagden. Also da sind dann einfach die Leute gegriffen worden, häufig und weggeschleppt. Die gewaltsame Zwangsrekrutierung sozusagen war in den östlichen besetzten Gebieten wesentlich häufiger und auch wesentlich brutaler. Zum Beispiel dann im Rahmen der Partisanenjagden oder sowas, wo dann im Gebiet Arbeitsunfähige erschossen wurden. Arbeitsfähige wurden dann in Güterwaggons verladen und nach Deutschland abtransportiert. Aber auch das unterschied sich von Person zu Person ganz erheblich.
Belgien gehört damals zu den westlichen besetzten Gebieten, zusammen mit Frankreich und den Niederlanden. Dort sieht die Situation etwas anders aus als im Osten. Saukel setzt auf Freiwilligkeit. Es gibt große Plakataktionen, Anwerbestellen werden eröffnet. Es melden sich jedoch viel weniger Menschen als erhofft. Im Lauf des Krieges ändert Saukel deshalb auch in den Westgebieten seine Strategie. 1943, knapp ein Jahr nach seiner Berufung, hält Saukel in der Weimarer Halle eine programmatische Rede vor seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Er spricht davon, dass die Freiwilligkeit versagt hat. Nun soll es zu Dienstverpflichtungen kommen. Zitat: Wir werden die letzten Schlacken unserer Humanitätsduselei ablegen. Es klingt wie eine Drohung. Als Saukel diese Rede hält, ist Lücks Vater Marcel gerade 19 Jahre alt. Belgien ist zu dem Zeitpunkt seit 3 Jahren besetzt. Marcel lebt in einem Städtchen nahe der niederländischen Grenze.
Hochstraten. Im Norden von Belgien.
Lücks Opa betreibt damals ein Geschäft, das gleichzeitig ein Café ist. Dort wächst Lücks Vater auf. Die ganze Familie hilft damals mit, den Laden am Laufen zu halten. Gegenüber ist eine Jungsschule, nebenan das Amtsgericht. Hochstraten ist ein kleiner Ort.
Und der Friseur, jeder kommt bei der Friseur, jeder kommt mal in die Café für etwas zu trinken. Jeder kennt jeder.
Die Straßen von Hochstraten sind damals voll mit Plakaten, die für den Arbeitsdienst im Deutschen Reich werben. Darauf stehen Sprüche wie »Wohlstand durch Arbeit in Deutschland« oder »Ich arbeite in Deutschland und das Geld, das ich spare, ist für meine Familie in Belgien«. Es sind die Überreste des Anwerbeprogramms.
In den westlichen besetzten Gebieten war es häufig so, dass das quasi ein administrativer Vorgang war. Also wenn man einem bestimmten Jahrgang angehörte, dann war man einfach dienstpflichtig, musste sich melden. Hat man es nicht getan, musste man untertauchen, hatte keine Lebensmittelkarten mehr und musste eben aufpassen, dass man nicht von der Polizei erwischt wurde.
Im März 1943 wird Lücks Vater zum ersten Mal dazu aufgefordert, sich bei der Anwerbestelle der Deutschen zu melden. Er geht nicht hin. Ein Jahr später kommt der nächste Brief. Ihm werden nun strengere Maßnahmen angedroht, sollte er sich nicht melden. Kurz darauf steht die Gestapo zum ersten Mal vor Marcells Elternhaus. Der hat Glück. Gerade noch hat er es geschafft, bei Nachbarn unterzukommen.
Damals lief in Belgien auch wirklich Massendeportationen eben bestimmter Jahrgänge. Auch teilweise per Razzien, also Leute, die sich dieser Verpflichtung entzogen hatten, wurden dann einkassiert.
Ein paar Tage später steht die Gestapo erneut vor der Tür. Diesmal ist es zu spät für Marcel.
Er ist verhaftet worden in seinem Dorf, abgeführt, und er wusste nicht, ob er einmal noch nach Hause kommen könnte oder dürfte.
Marcel wird zunächst nach Antwerpen gebracht, in ein Zwischenlager. Dort muss er gemeinsam mit anderen Zwangsrekrutierten auf seinen Transport nach Deutschland warten.
Meine Mutter hat damals noch eine Tasche abgegeben in die Schule, wo alle Verhafteten gesammelt werden, um nach Deutschland gebracht zu werden. Sie hat noch eine Tasche mit Bekleidung und Lebensmittel vielleicht abgeben können, aber sie hat ihm, mein Vater, nicht mehr sehen dürfen.
Nach einigen Tagen in der Sammelstelle wird Marcel zum Bahnhof gebracht und in einen Zug gesetzt, zusammen mit vielen anderen Belgiern seines Alters.
Also die Westeuropäer sind häufig eher in Personenwaggons transportiert worden, also unter Bewachung, aber die Fahrten waren von vergleichsweise kurzer Dauer. Das war zwar natürlich trotzdem eine Deportation, aber es war nicht vollkommen unerträglich.
Von seiner Zugfahrt hat er erzählt, dass er in die Nähe von Eisenach, dass es etwas gewesen sein muss mit amerikanischen oder englischen Flugzeugen, Angriffe oder so. Und dass er da in die Nähe im Zug den ersten Mal Angst hatte, dass er nie wieder seine Geliebten zu Hause zurücksehen könnte.
Nach ein paar Tagen Zugfahrt, wahrscheinlich Ende April, kommt Marcel schließlich am Weimarer Bahnhof an. Viel weiß Luc nicht darüber, deswegen haben wir Marc Bartuschka gefragt, was Marcel damals wohl erlebt haben muss.
Üblicherweise wurde man dann relativ kurz nach der Ankunft nochmal medizinisch untersucht, also Entlausung, Überprüfung. Für einige, die eben nicht spezifisch einem Betrieb von Anfang an zugewiesen wurden, lief das dann manchmal so, dass sie erst zum Arbeitsamt gebracht wurden und dann wurde etwas abgehalten, was etwas an den Sklavenmarkt erinnert, dass dann also die Leute, die Zwangsarbeiter beantragt hatten, gekommen sind und haben sich dann die angeguckt und dann teilweise geprüft, wie sind die Zähne, wie sind die gesundheitlich oder sowas, und dann haben sie sich ausgesucht. Bei ihm, denke ich mal, wird das nicht so gewesen sein, weil ich davon ausgehe, dass er in einem Transport gewesen ist, der wirklich von Anfang an auch direkt für die Gustav-Werke gedacht war.
Wir stellen uns Marcels weiteren Weg ungefähr so vor. Wahrscheinlich sieht er schon am Bahnhof die ersten Hakenkreuzfahnen. Kurz nach seiner Ankunft ist 1. Mai. Das Regime feiert den Tag der Arbeit, einer der wichtigsten Feiertage in Hitlerdeutschland. Zahlreiche Veranstaltungen, Kundgebungen und Aufmärsche sind geplant. Auf dem Weg vom Bahnhof zu seiner Unterkunft läuft er einmal quer durch die Stadt. Ziemlich sicher kommt er dabei auch am halbfertig gestellten Gauforum vorbei. Wie ein Skelett ragen die Betonstützen der Halle der Volksgemeinschaft nach oben. Auf der Baustelle sieht Marcel vielleicht auch die ersten Zwangsarbeiter.
Es gab quasi keine Branche, in der keine Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen. Also sei es beim Bäcker, beim Fleischer, beim Schuster, beim Schneider, in der Arztpraxis als Gehilfen und natürlich in den städtischen Betrieben, sowas wie Müllabfuhr, Bauamt und alles. Zwangsarbeiter haben quasi in jeder Branche eben gearbeitet und die waren natürlich auch unterwegs auf den Straßen. Die Westeuropäer waren da nicht so gut erkenntlich, weil die meistens normale Kleidung getragen haben. Die polnischen und die sowjetischen Zwangsarbeiter waren ganz gut zu erkennen, weil die diese Abzeichen tragen mussten. Also das P im Fall der Polen und die Aufschrift Ost im Falle der sowjetischen Zwangsarbeiter.
Marcels Ziel ist eines der zahlreichen innerstädtischen Zwangsarbeiterlager. Das liegt in der Schützengasse, dort, wo sich heute das Weimarer Multiplex-Kino befindet. Es ist nur wenige Gehminuten vom Gauforum entfernt. Einige Dutzend dieser Lager gibt es damals mitten in der Stadt.
Die muss man sich dann auch nicht unbedingt als die typischen Lager vorstellen, wie wir sie in unserer Imagination haben, sozusagen, also mit Barackenkomplex und unter Überwachung, sondern wir reden von einem Saal, von einer Gaststätte oder von ein paar Zimmern, die dafür beiseite gestellt werden oder eine einzelne Baracke oder ein Barackenteil, das irgendwo errichtet wird.
Man könnte auch sagen, Marcel kommt an einen verhältnismäßig komfortablen Ort, wie auch viele andere sogenannte Westarbeiter. Das Lager ist nicht komplett überfüllt. Er bekommt vielleicht sogar Bettwäsche. Er bekommt genug zu essen. Es gibt medizinische Versorgung. An den freien Tagen macht er lange Spaziergänge im Park oder in der näheren Umgebung Weimars. Es sind solche kleinen und harmlosen Erinnerungen, die er seinem Sohn Luc über Weimar erzählt.
Wir sind da eigentlich mit aufgewachsen. Von Jungs ab haben wir Geschichte gehört, Erzählungen über seine Zeit in Deutschland als Zwangsarbeiter, ohne dass er zur Sache kam.
Heute ist Luc natürlich klar, dass sein Vater viel mehr erlebt hat, als er ihm damals erzählen konnte. Viel mehr als Spaziergänge im Park.
Mein Vater war der Einzige, der wusste, was er erlebt hat, eben sein bester Freund, seine Schwester, seine Eltern haben nie gewusst, was er 100% selber erlebt hat. Davon bin ich sicher. Wie leicht war es für meinen Vater, seine emotionelle Rettung, dass wir nicht genau wussten, worüber er redete.
Die Dinge, über die sein Vater nicht sprechen konnte, hat Luc sich über viele Jahre mühsam zusammengereimt. Er hat versucht, die Lücken in den Erzählungen zu füllen. Er hat mit anderen ehemaligen Zwangsarbeitern gesprochen, Archive durchwühlt, eine ganze Bibliothek an Fachliteratur hat er inzwischen zu Hause. Alles nur, um herauszufinden, über was sein Vater nicht sprechen konnte.
Aber nun, nach meinen Jahren Forschung, verstehe ich besser, warum mein Vater nicht über alles reden konnte. Ja, so einfach ist es.
Kommen wir also zu den Lücken, zu dem, was Marcel van Kantfort nicht erzählt hat. Seinen Alltag damals muss man sich ungefähr so vorstellen. Jeden Morgen muss er eine halbe Stunde zur Arbeit laufen, mitten durch die Stadt, über den Theaterplatz, am Goethe-Schiller-Denkmal vorbei, entlang der Baustelle des Gauforums und über den Bahnhof in die Groß-Kromsdorfer Straße. Dort liegen die Saukelwerke.
Das können wir uns eigentlich fast wie eine kleine Stadt vorstellen. Also es ist ein Komplex, der aus Dutzenden von Baracken besteht, also Unterkunftsbaracken, aber eben auch Sanitärbaracken und sowas. Teilweise unterteilt nach Nationalitäten. Also es gab einen Bereich für Westeuropäer, so ungefähr 15 Baracken nach dem, was ich weiß. Einen Teil für sowjetische Zwangsarbeiter, der ähnlich groß war und deutlich dichter belegt. Und wir können davon ausgehen, dass das Lager zu Spitzenzeiten vielleicht ca. 1500 Einwohner hatte. Natürlich war es überbelegt, vergleichsweise. Also selbst Westeuropäer hatten nur einige wenige Quadratmeter Wohnraum sozusagen in einer von den Baracken. Und bei den Osteuropäern war es noch extremer. Die Wege waren sehr wahrscheinlich verschlammt. Die sanitären Bedingungen waren nicht gerade optimal zu nennen. Wie gesagt, eine große Menge von Leuten auf engstem Raum untergebracht.
Vor allem im Lager der Osteuropäer herrschen unmenschliche Zustände. Bis zu 40 Menschen sind in einem Zimmer untergebracht. Es gibt keinerlei Privatsphäre. Die Fenster sind undicht. Wanzen, Flöhe und anderes Ungeziefer breiten sich aus. Kleine Vergehen werden oft drakonisch bestraft. Es gibt Prügel, Nahrungsentzug. Saboteure werden nach Buchenwald gebracht.
Das Leben eines Zwangsarbeiters oder einer Zwangsarbeiterin ist ständig vom Zufall geprägt. Das heißt also, du kannst jederzeit zu einem anderen Einsatzort versetzt werden. Du kannst jederzeit aus irgendeinem Grund jemanden negativ auffallen. Und wenn sowas passiert, hast du kaum eine Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen.
Auch im Krankheitsfall setzt sich die Ungleichbehandlung fort. Während Westarbeiter auf der gleichen Station wie Deutsche behandelt werden, gibt es für Menschen aus Polen und der Sowjetunion eine eigene Krankenbaracke. In diesem Zusammenhang taucht auch der Name Freinstein wieder auf, der Weimarer Amtsarzt, um den es in der zweiten Folge ging. Er ist der Leiter des sogenannten Ausländerkrankenhauses und behandelt dort Zwangsarbeiter. Wobei behandeln im Falle der Ostarbeiter wohl nicht der richtige Begriff ist. In Mark Bartuschkas Quellen finden sich zwei Fälle von Zwangsabtreibungen an sowjetischen Arbeiterinnen, die Freinstein vorgenommen hat. Slawischer, also nicht-arischer Nachwuchs, war vom NS-Staat nicht gewünscht. Außerdem sollten die Frauen nicht so lange am Arbeitsplatz fehlen. Beide Frauen hatten zum Zeitpunkt der Zwangsabtreibung den 6. Schwangerschaftsmonat bereits überschritten. Im Mai, also kurz nach Marcells Ankunft, gibt es im Lager der Saukelwerke eine öffentliche Hinrichtung. Der Zwangsarbeiter Pavel Korotkow wird vor den Augen der anderen sowjetischen Lagerinsassen aufgehängt.
Also die mussten quasi antreten und zugucken. Ich gehe davon aus, die Westeuropäer dürfen es eigentlich auch mitgekriegt haben. Aber wie gesagt, wir reden auch von einer gewissen Größe dieses Lagers. Trotzdem kann ich mir vorstellen, es müsste sich eigentlich rumgesprochen haben.
3 Tage lang hängt der schwer misshandelte Körper mitten im Lager.
Wenn man Menschen darüber hört sprechen, was hier passiert ist, muss er Teile davon erlebt haben. Es kann nicht anders. Er muss gesehen haben, dass vorne und an die Seite Baracken standen. Er muss Töten gesehen haben. Er muss viel gesehen haben. Sehr viel gesehen haben. Wenn man hier 2 Monate in die Gegend ist, hat man etwas gesehen. Und wenn ich während sein Leben gewusst habe, was ich nun wisse, hatte er mir sicher mehr erzählt. Aber das hat er auch gesagt, was ich erlebt habe, kann und soll ich nicht erzählen an die, die nicht dabei waren, weil es für die nicht zu glauben ist.
Lüg sagt, was ich erlebt habe, kann und soll ich nicht erzählen, weil die, die nicht dabei waren, es nicht begreifen können. Wir stehen inzwischen am hinteren Ende der Halle. Hier, sagt Lüg, muss sein Vater gearbeitet haben.
Ja, hier hat er die Flaglaufe kontrolliert. Was hier passiert ist, darf nie vergessen werden. Das ganze Blödsinn der Zweiten Weltkrieg.
Ich friere langsam ein.
Es wird langsam kalt.
Ne? Jeremias hat vergessen, die Heizung anzuschalten.
2 Monate arbeitet Marcel damals in der Werkzeugmaschinenfabrik. Von Mai bis Juni 1944. Dann wird er weggebracht.
Weimar war eben für einige Wochen oder Monate eine Durchgangsstation. Die Leute sind teilweise hier geringfügig angelernt worden und dann an weitere Standorte der Gustloff-Werke weitergebracht worden.
Zunächst kommt Marcel nach Oschersleben in die AGO-Flugzeugwerke, auch ein Werk der Gustloff-Stiftung. Luftangriffe der Amerikaner haben die Produktion dort allerdings bereits massiv eingeschränkt. Er ist nur kurz dort. Schon nach 3 Tagen wird er nach Zerbst verlegt, wo er einen Fremdenpass bekommt, der sich bis heute im Besitz seines Sohnes Lüg befindet. In Zerbst geht es Marcel wohl recht gut. Er bekommt genug zu essen und schläft in weißer Bettwäsche. Bis Ende 44 wird er dort bleiben. Zuletzt landet er, nach kurzen Zwischenstationen, bei einem Friseur in Gimte im Münsterland. Dort bleibt er bis zum Einmarsch der Alliierten im Frühjahr 1945. Marcel hat damals, so muss man es wohl sehen, Glück im Unglück. Vielen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern ergeht es deutlich schlechter. Sie sterben an Mangelernährung oder werden in den ungeschützten Baracken rund um die Saukelwerke Opfer der alliierten Luftangriffe. Viele seiner belgischen Landsleute kommen in die Stadt Kala bei Jena, um in einem stillgelegten Stollensystem der Porzellanindustrie zu arbeiten. Saukel lässt dort unter fürchterlichen Bedingungen eine Düsenjägerfabrik bauen, die Rheinmark, benannt nach Reichsmarschall Hermann Göring. Viele der dort eingesetzten Menschen kehren nicht mehr nach Hause zurück.
Also die Zwangsarbeiter, die bei der Rheinmark in Kahla eingesetzt wurden zum Beispiel, die sind auf Märsche getrieben worden und da hat es tatsächlich eine ganze Anzahl Tote dabei gegeben. Nicht ganz dasselbe wie KZ-Häftlinge, aber doch sehr ähnlich.
Und mein Vater hat Glück gehabt, wenn man seine Situation vergleicht mit anderen Personen. Aber er hat das Glück gehabt, zurück nach Hause zu kommen.
Als im Frühjahr 1945 schließlich alliierte Truppen in Gimte einmarschieren, ist der Krieg für Marcel vorbei. Er kann nach Hause. Die Rückreise gestaltet sich allerdings nicht ganz einfach. Es herrscht Chaos. Viele Brücken sind zerstört und machen große Umwege nötig. Eisenbahnen fahren nicht. Einen weiten Teil der Strecke muss Marcel zu Fuß gehen.
Das ist eine Erzählung von ihm selber, dass er während die Fußmarsches, dass man in die Dörfer Menschen an Galgen neben die Straße sah und dass in die Dörfer auch nach Esswaren gesucht wurde, in die Häusern, die verlassen waren. Und da muss er irgendwo ein deutscher Militär, der verstorben war, gesehen haben, dass er versucht hat, die Schuhe auszuziehen. Aber das war nicht gelungen, weil er schon einige Tage verstorben war, möglich.
Mehrere Tage ist Marcel damals unterwegs. Zu Fuß, auf Zügen und LKWs. Dann kommt er im belgischen Lüttich an. Hier muss er eine medizinische Kontrolle über sich ergehen lassen. Auch die Geschichte seiner Zeit als Zwangsarbeiter wird protokolliert.
Das letzte Stück glaube ich, dass er das mit ein geleitetes Fahrrad gemacht hat und dass er nachts rund 3 oder 4 Uhr bei seinen Eltern an die Tür stand und dass die Nachbarfrau seine Mutter gerufen hat: macht auf, ihr Sohn ist zu Hause. Mein Vaters Geschichte ist nur ein kleines Teil von der ganzen Geschichte, die nie vergessen dürfen. Es gibt viele Menschen, die zwangsdeportiert worden sind, die nichts mehr erzählen könnten, die nicht mehr unter uns sind oder bei uns sind, oder die ihre Geliebten nicht mehr gesehen haben.
Für seine Zeit als Zwangsarbeiter hat Marcel nie eine Entschädigung bekommen. Erst im Jahr 2000 hat Deutschland mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft die Möglichkeit geschaffen, ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu entschädigen. Marcel lebt da schon nicht mehr. Ein Antrag seines Sohnes Luc wird aus diesem Grund im August 2003 abgelehnt. Ja, und damit kommt dieser Podcast einfach so zu seinem Ende. Unbefriedigend irgendwie, oder? So geht es mir jedenfalls immer, wenn ein Thema so offensichtlich größer als das Gefäß ist, das man für seine Erzählung zur Verfügung hat. Wenn für jede erzählte Geschichte 100 andere Geschichten unerzählt bleiben müssen und jeder Link, dem man folgt, 10 neue Tunnel in bisher unbekannte Windungen und Verstrickungen öffnet. Und dann lässt sich am Ende auch nichts Abschließendes, nichts Tröstliches sagen. Ganz im Gegenteil, je näher man sich mit dem ganzen Horror der Nazizeit, mit dem Verbrechen und dem unsagbaren Leid beschäftigt, desto weniger Sinn ergibt das alles. Gerade deshalb ist es vielleicht umso wichtiger, die kleinen persönlichen Geschichten zu erzählen, weil der große Horror des Nationalsozialismus in seiner Gesamtheit betrachtet kaum zu fassen und irgendwann sonst auch nicht mehr zu glauben ist. Die Arbeit an diesem Podcast hat meinen Alltagsblick auf die kleine Stadt Weimar, die ich nach über 15 Jahren, wo ich hier schon wohne, wirklich gut zu kennen glaubte, jedenfalls sofort verändert. Die ACC-Kunstgalerie am Schlossplatz mit dem netten Café im Erdgeschoss wird ab jetzt auch immer ein NS-Gesundheitsamt sein, in dem ein fanatischer Amtsarzt Todesurteile für sogenannte Ballastexistenzen unterschreibt. Und das Multiplex-Kino in der Schützengasse, wo ich normalerweise hingehe, um mit meinen Kindern Animationsfilme anzuschauen, ist jetzt auch die Unterkunft, wo ein gewaltsam aus seinem Heimatdorf verschleppter 19-jähriger Belgier seine erste Nacht in einem feindseligen Land verbringt. Auf den gerade mal 350 Metern von meiner Wohnung bis zum nächsten Supermarkt komme ich allein an 4 Geschäften und Haushalten vorbei, wo Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Bisher waren das einfach nur Häuser. Es ist, als ob auf meiner personalisierten Weimar-Stadtkarte plötzlich eine neue Ebene freigeschaltet wurde. Die Orte des NS stehen jetzt überall daneben. Geschichten wie die, die wir hier erzählt haben, finden sich so oder so ähnlich an jedem Ort in Deutschland. In Institutionen, in Unternehmen und Familien. Dazu braucht es keine Muster-Gau-Hauptstadt. Es braucht eigentlich immer nur jemanden, der anfängt, Fragen zu stellen. Das war Weimar, NS-Musterstadt. Dritter und letzter Teil. Als Zwangsarbeiter im Saukelwerk. Podcast des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Mit Aljoscha Weddig, Luc van Kantfort, Marc Bartuschka, Christiane Wolf und Jeremias Urban. Geschrieben wurde dieser Podcast von Maximilian Netter und mir, Raphael Jouvet. Und wir haben auch Regie geführt. Schnitt von Raphael Jouvet und Mario Weise. Musik, Sounddesign, Aufnahmen und Mischung hat Mario Weise gemacht. Die Redaktion hatten Dorothee Schlüter und Daniel Logemann vom Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Produktion Funkhaus Ost für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora 2024. Wenn ihr mehr über das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erfahren wollt, schaut doch mal bei Instagram vorbei oder besucht die Webseite unter museum-zwangsarbeit.de.